Hallo und herzlich willkommen bei BLIPS, dem Podcast zum DFG-Projekt Kulturen der Heimcomputermusik hier an der Musikhochschule in Leipzig. Ich freue mich heute sehr, dass wir für die heutige Folge Unterstützung von Honoka Oka bekommen haben. Honoka ist eine der beiden Hilfskräfte in unserem Projekt. Lindsay King habt ihr ja auch schon mal kennengelernt. Und wir sind super dankbar für die tolle Arbeit, die du hier leistest im Projekt und für die Expertise, die du immer wieder einbringst. Das ist total wertvoll für uns und ist besonders auch fürs heutige Thema sehr relevant, weil wir sprechen heute über Japan in den 1980er Jahren und darüber, welche spezifischen Ausprägungen von Heimcomputermusik man hier beobachten kann. Und wie man sich sicher vorstellen kann, ist es bei der Recherche über und in Japan eigentlich unerlässlich, dass man auch die Sprache spricht. Und ja, allein das wäre ohne Honoka gar nicht möglich für uns. Wir würden keine einzige Zeitschrift oder keine einzige Werbung oder so verstehen, die wir hier manchmal zu Gesicht bekommen. Aber nicht nur das. Honoka ist auch im Rahmen des Projekts nach Tokio gereist und hat dort nach Quellen recherchiert und interessante Orte der Computerkultur aufgesucht. Davon hören wir gleich mehr und ich bin schon ganz gespannt. Schön, dass du da bist, Honoka.
Hallo und vielen Dank für die Einladung und die nette Vorstellung.
Sehr gern. Und genau, es ist auch super schön, wie immer, dass Niyayesh Ibrahimi wieder mit uns hier sitzt. Hallo Nia. Und was hast du heute zum Thema Japan mitgebracht?
Ja, hallo auch von mir. Und heute werde ich kurz über Yamaha Music Computer sprechen. Das ist ein besonderer Computer in der Zeit gewesen und bin auch gespannt, wie es läuft.
Sehr schön. Genau, ich bin auch wieder da. Mein Name ist Hannah Hammerich und ich ergänze heute unser Japan-Thema um das Videospiel Sonic the Hedgehog von dem Arcade-, Spielkonsolen- und Videospielhersteller Sega. Ja, und damit erstmal viel Spaß beim Zuhören.
Zuerst möchte ich über die Japanreise sprechen. Wir verbrachten einige Tage in Tokio und besuchten verschiedene Orte. Aber was mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist, war der Besuch in Akihabara. Akihabara ist ein Stadtteil der japanischen Hauptstadt Tokio und eines der wichtigsten und größten Zentren für elektronische Geräte und Subkultur. So findet man dort nicht nur alle möglichen Computer, elektronische Geräte und Kleinteile dafür, sondern auch viele große und kleine Shops für Anime und Manga. Außerdem gibt es zahlreiche Konzeptcafés wie das Maid oder Butler Café, das Katzencafé und so weiter.
Das klingt nach einer, keine Ahnung, nach einer aufregenden Mischung, wie du es so erzählst, dass dieser Stadtteil. Warst du eigentlich vor deiner Recherchereise auch schon mal da oder genau?
Ja, ich war schon ein paar Mal in Akihabara, als ich in Japan gelebt habe. Aber dieses Mal hatte ich noch andere interessante Begegnungen. Eine davon ist ein Laden im Untergeschoss in einer Ecke von Akihabara. Dieser Laden heißt Beep. Und dort werden Retro-Gegenstände gekauft und verkauft, also alte Computer, alte Computerspiele und Arcade-Spiele-Substrate. Sie haben auch einige Ausgaben von Computerzeitschriften aus den 80er Jahren. Einige der Computer und Zeitschriften waren auch im Besitz unseres Projekts. Eine weitere besondere Erinnerung war die Szene in einer riesigen Spielhalle mit verschiedenen musikalischen Arcade-Spielen. Die Spielhalle ist vielleicht unter dem Namen Sega bekannt, aber seit einigen Jahren heißt sie Gigo. Es gibt einige Filialen von Gigo in Akihabara. Das Haus, das wir besucht haben, hat 5 Stockwerke und ein ganzes Stockwerk ist nur mit Musikspielen gefüllt. Meistens handelt es sich dort um moderne Spiele, aber das zeigt uns, dass die Musik im Mittelpunkt des Interesses der Besucher steht.
Cool. Und was sind diese Musikspiele? Könntest du vielleicht ein bisschen beschreiben, was muss man da machen?
Die meisten Spiele sind Rhythmusspiele.
Ah, okay.
Das heißt, man muss verschiedene Tasten an der Maschine genau dann drücken. wenn sich verschiedene Symbole mit Musik bzw. Rhythmus an einer bestimmten Stelle überschneiden. Ich fand es spannend, dass dabei Musik wie ein Wettbewerb gespielt wird. Mhm. Es geht also nicht nur um ihre Ästhetik. Allerdings sind die meisten Musikstücke, die man für eine Runde auswählen kann, in der Tat die beliebtesten Musikstücke, zum Beispiel aus Vocaloid oder J-Pop.
Mhm. Genau, das klingt alles ganz faszinierend, was du jetzt gerade so beschrieben hast über die aktuelle Subkultur vielleicht, auch in diesem Viertel Akihabara. Kannst du in diesem Zusammenhang ja noch ein bisschen, hast du noch andere Phänomene irgendwie, über die du recherchiert hast, die es vielleicht auch in der Vergangenheit schon gab oder die da auch schon präsent waren?
Ja, zunächst kann ich sagen, dass Spiele in Japan allgemein sehr beliebt waren. Arcade- und Konsolenspiele waren zum Beispiel viel weiter verbreitet als hier in Europa. Natürlich hat man auch mit dem Heimcomputer Videospiele genossen. Interessant ist aber, dass manche Leute ihren Heimcomputer vermutlich fast nur für Spiele verwendet haben.
Ja, das ist was, was wir, glaube ich, egal in welcher Region wir uns bisher so bewegt haben, das haben wir schon öfter festgestellt, ne? Mhm. Und aber gleichzeitig kann man dabei auch merken, dass eigentlich die Grenze zwischen Heimcomputer und Spielkonsole fließend ist, weil im Grunde vielleicht eine Spielkonsole einfach ein sehr spezialisierter Computer ist oder auch durch verschiedene Add-ons, wollte ich schon sagen, also durch so Hardware-Erweiterungen auch zu einem Heimcomputer ausgestattet werden konnte mit Tastatur und Basic-Programmiersprache und so weiter.
Ja.
Genau.
Und neben Spielen haben sich Anime und Manga auch stark weiterentwickelt, also Zeichentrickfilme und Comics. Spiele, Manga und Anime hängen immer eng miteinander zusammen. Ich möchte euch hier zwei besondere Begriffe dafür vorstellen. Das sind Doujin und Komike. Doujin ist ein japanischer Begriff für Menschen, die gemeinsame Interessen, Aktivitäten oder Hobbys haben. Das können einzelne Personen sein, aber auch Gruppen. Sie produzieren und veröffentlichen Werke, die oft als Amateurwerke bezeichnet werden. Allerdings gibt es auch professionelle Künstler, die in dieser Doujin-Kultur viel mitwirken. Das Wort Doujin wird auch für selbst veröffentlichte Werke verwendet. Doujin-Werke können ganz unterschiedliche Genres und Formen haben. Dazu gehören zum Beispiel Manga, Magazine, Romane, aber auch Musik, Anime und Videospiele. Diese Werke werden auf digitaler oder physischer Ebene veröffentlicht. Als nächstes möchte ich euch den Begriff Komike vorstellen. Komike ist die Abkürzung von Comic Market. Im internationalen Kontext wird das auch Comiket genannt. Vielleicht kennen einige Zuhörer Comiket als Treffpunkt für Cosplayer. Doch das ist eigentlich die größte Manga-Messe in Japan. Sie findet zweimal im Jahr in Tokio statt. Die erste Veranstaltung war 1975. Damals kamen nur etwa 700 Menschen. Heute sind es über 500.000. Dort werden viele Werke von Doujin-Gruppe präsentiert und in der Regel kann man sie vor Ort kaufen.
Gibt es da in diesem Kontext von Doujin auch Musik getrennt von Videospielen? Also, oder gibt es Musik nur im Kontext von Videospielen?
Ich bin nicht sehr sicher, aber ich glaube, es gibt, und insbesondere nach der Erscheinung von Vocaloid zum Beispiel, gibt es Musik allein als Werk, aber davor bin ich noch nicht sicher.
Ja. Ja, ist interessant, dass so viele verschiedene Bereiche irgendwie zusammen in diesem Subkultur zu sehen sind.
Mhm. Ja, und ich dachte, durch Recherche von Comiket können wir viel über die Musikszene in den 80er Jahren in Japan herausfinden. Aber es gibt dabei einige Probleme. Das erste Problem ist, dass es schwierig ist, Aktivitäten auf individueller Ebene zu dokumentieren, als professionelle musikalische Aktivitäten. Die Werke auf dem Comiket wurden wahrscheinlich nicht erfasst, weil sie meistens nicht offiziell veröffentlicht wurden. Es gibt vielleicht private Sammler, aber das Problem ist immer noch die Archivierung. Im Gegensatz zum englischsprachigen Raum findet man im Internet kaum digitalisierte Quellen. Es ist schwer festzustellen, warum das so ist, aber ich glaube, es hat viel mit der Suche nach Identität als guter Sammler zu tun. Mhm. Das heißt, ein guter Sammler will vielleicht seine Sammlung geheim halten. Dazu gibt es noch ein weiteres Problem, das Urheberrecht. In Japan scheint es strenger zu sein als hier in Europa, was das Scannen oder Kopieren von Publikationen angeht, auch wenn sie für Forschungszwecke verwendet werden.
Das war für uns ein ziemlich überraschendes Problem eigentlich. Mhm. Ne? Also das ist uns bei jetzt zum Beispiel Zeitschriften in den USA und Europa nicht so begegnet. Mhm. Da war irgendwie fast alles, kann man irgendwie auf archive.org, kann man drauf zugreifen. Ja. Bei japanischen Zeitschriften war das ein bisschen schwieriger. Ja, wie ist es dir da so ergangen? Mhm. Wie war die Recherche?
Ja, wir haben tatsächlich musikalische Zeitschriften aus den 80ern gefunden. Aber leider finden wir die Digitalisate nicht. Mhm. Ich nenne hier nur einige Titel. Sound and Recording Magazine, Digital Music Magazine, Let's Play Computer Music und so weiter. Hm. Aber unser Nyayesh hat viele Ausgaben von einer Zeitschrift namens MSX Magazine als Digitalisate gefunden. Damit habe ich mich inzwischen ein bisschen beschäftigt und erzähle euch davon. Mhm. Übrigens, MSX ist ein 8-Bit-Standard für Heimcomputer. Er wurde seit 1982 vor allem von japanischen Firmen verfolgt. Das Betriebssystem war Microsoft Basic. Seine technische Blütezeit war in den 80er Jahren und MSX-Computer wurde in Japan oft als Hobbycomputer bezeichnet, mit denen man sich hauptsächlich unterhielt. In den 80ern kam jeden Monat das MSX-Magazin heraus. Es geht nicht viel um Musik, aber fast jede Ausgabe enthielt einen Artikel über Musik mit dem Titel Music Lesson. Mhm. Die Artikel zeigen normalerweise ein Beispiel für Basic-Programmierung und dazu eine kleine Erklärung, wie man mit dem Computer Musik bzw. Töne kodieren kann. Mhm. Die Autoren sind unterschiedlich. Aber meistens ist es eine Person, die sich mit Computern auskennt. Manchmal gibt es auch Interviews mit Musikern, die sich für Computermusik interessieren, aber nicht genau wissen, wie. Mhm. In der Ausgabe vom Februar 1985 zum Beispiel ist der Artikel mit dem Satz überschrieben: Ich verstehe nichts von Maschinensprache. Ich verstehe nichts von Musik. Der erste Satz ist von einem Komponisten gesagt und der zweite von einem Redakteur. Da die Zielgruppe der Artikel musikalisch nicht vorgebildete Personen waren, wurden musikspezifische Themen wie zum Beispiel ästhetische Aspekte nicht sehr häufig behandelt, was ich ein bisschen schade finde. In Music Lesson werden auch oft Reviews über musikalische Software vorgestellt, mit denen man Musik hören kann. In der Ausgabe vom September 1985 wurden drei Software gezeigt, mit denen man Musik von Beatles, Peter und der Wolf von Prokofiev und zeitgenössische Filmmusik hören konnte. Es gibt auch einige Software, mit denen man ohne Vorkenntnisse und Erfahrungen Musik komponieren konnte.
Ja, interessant, auch sehr internationale Bezüge eigentlich in der Musik. Ne? Fällt mir gerade so spontan auf. Hast du noch andere, oder jetzt hast du ja schon Software, Spiele, Programmierung so ein bisschen erwähnt. Gab es noch andere musikbezogene Artikel oder ja, sowas in den Zeitschriften?
Ja, neben dieser Artikelserie Music Lesson habe ich einige musikbezogene Texte gefunden. Zum Beispiel gibt es manchmal ein paar Seiten mit einer Sammlung von kurzen, oft individuellen Anzeigen, um Freunde oder Mitglieder zu finden. Zum Beispiel für Gruppenaktivität, einschließlich Doujin-Gruppe. Einmal suchte jemand nach Mitgliedern für seine Computermusikgruppe. Und irgendwo habe ich auch gelesen, dass es Gruppen gab, die Videospiele herstellten und diese auf Comic-Con vorstellten. Ich bin mir sicher, dass sie eine oder mehrere Personen brauchten, die Musik für Spiele kodieren konnte. Anzeigen für musikbezogene Produkte sind oft eng mit Spielen und der Erziehung von Kindern verbunden. Im Zusammenhang mit Spielen spricht man neben der Grafik auch von Musik als zusätzlicher Dekoration, die ohnehin schon komplette Spiele noch schöner machen kann. Ansonsten war viel Software so konzipiert, dass Kinder und Jugendliche die sogenannten Meisterwerke kennenlernen und Gehörbildung betreiben konnten. Und mit der 80er Jahre gab es auch einige Musikveranstaltungen wie Yamaha Digital Fair 85 und MSX Music Contest. Bemerkenswert ist, dass fast alle diese Veranstaltungen direkt von Yamaha organisiert oder zumindest von Yamaha gesponsert wurden. Auch die meisten musikbezogenen Anzeigen stammen fast ausnahmslos von Yamaha. In einer Ausgabe kommentierte der Chefredakteur sogar Ongaku no Yamaha, also Yamaha für Musik. Er hat also den Erfolg von Yamaha in der Musikbranche gewürdigt. Ich würde sagen, dass die japanische Musikindustrie in den 80er Jahren ein Monopol von Yamaha war. Und vielleicht ist sie es immer noch.
Ja, was mir jetzt so aufgefallen ist, während du erzählt hast, ist noch, dass eigentlich, oder mich würde interessieren, wie ihr das wahrnehmt, aber dass eigentlich ja die Zeit oder Zeitschriften, allgemeine Computerzeitschriften, egal jetzt ob in Japan, in der BRD oder in UK und USA, die wir bisher gesehen haben, relativ ähnlich mit dem Thema Musik umgehen, oder? Also es gibt quasi die Arten, in denen über oder die Art und Weise, in der über Musik gesprochen wird und die Kontexte, in denen Musik vorkommt in diesen Zeitschriften, finde ich relativ vergleichbar. Jetzt in Japan gab es vielleicht den MSX-Standard, der sich sehr unterscheidet, und eben Yamaha als Firma. Also das ist immer so ein Unterschied. Wer sind sozusagen die großen wichtigen Hersteller und so? Genau, aber ansonsten habe ich gerade gedacht, es gibt viele Ähnlichkeiten auch jetzt, dass irgendwie Bezüge zu Popmusik und klassischer europäischer, ja, westlicher Musik so gezogen werden.
Ich fand diese Interviews, die du genannt hast mit Musiker oder Musikerinnen, das war auch ziemlich neu für mich, dass, ja, dass jemand aus Popbereich oder so einfach da ist, um vielleicht diese Computer auch als Musikinstrument rechtfertigen zu können oder was Ähnliches. Also genau sowas hatte ich vielleicht noch nicht so viel begegnet in anderen Zeitschriften.
Das stimmt. Das ist echt spannend. Ja, genau. Und wie das Beispiel mit den Doujin, dass jemand dann Mitglieder sucht für die Gruppen, fand ich auch ganz interessant. Ich glaube, Kontaktsuche funktioniert schon, ist schon ein wichtiger Teil immer von diesen Zeitschriften. Aber jetzt, ja, dass speziell Musiker gesucht wird, fand ich auch ganz interessant.
Genau, also du hast jetzt Yamaha-Firma erwähnt, und wie du meintest, wir kennen Yamaha eher für Musikinstrumente, aber die haben in den 80er Jahren tatsächlich auch einen Computer, also einen Heimcomputer hergestellt. Der Heimcomputer CX5M ist ein 8-Bit-Computer, auch mit diesem MSX-Standard. Der wurde 1984 von Yamaha hergestellt und wurde als ein Computer speziell fürs Musikmachen vorgestellt. Und deswegen ist er auch für unsere Recherche sehr interessant. Der ist also quasi der erste Heimcomputer, der speziell zum Musikmachen hergestellt wurde. Und dabei auch nicht nur für Spielermusik. Der Computer kommt mit einem kompatiblen MIDI-Keyboard und hat einen internen Modul für FM-Synthese und eine integrierte MIDI-Schnittstelle. Ihr könnt gleich ein Foto von diesem Setup in eurem Kapitelbilder sehen. Und in diesem FM-Synthese-Modul befindet sich ein YM2151 Soundchip. Das wurde auch von Yamaha hergestellt. Und dieser Soundchip hat 8 Stimmen, 4 Operatoren für jede Stimme und insgesamt 8 mögliche Algorithmen. Das heißt, man hat 8 Möglichkeiten, wie diese Operatoren bzw. Oszillatoren sich gegenseitig beeinflussen und modulieren. Und bei jedem Algorithmus kann eine andere Art von Klang produziert werden. Es gibt einige zusätzliche Programme für diesen Computer, die auch nochmal von Yamaha hergestellt wurden. Die sind für FM-Synthese, Programmierung und Notation. Und diese Module waren auch schon notwendig, wenn man professionell mit dem Gerät was anfangen wollte. Das Wichtigste ist aber vielleicht der sehr einfache und schnelle Einstieg bei diesem Gerät, was mich interessiert hat und was in der Zeit auch nicht so üblich war im Bereich Heimcomputer. Und das geht eigentlich auch ohne diese ganze zusätzliche Module. Und darum geht es auch heute. Also ich habe mir gedacht, vielleicht kann ich kurz einen Eindruck geben, was man damals erwartet hat, wenn man das Gerät gekauft hat und nach Hause gebracht hat. Und was könnte man damit einfach anfangen, ohne große oder vielleicht ohne irgendwelche Programmierkenntnisse zu haben und sogar ohne jetzt große Musikkenntnisse zu haben. Genau. Und das ist möglich, also ein direkter Zugang zu diesem FM-Modul ist möglich, wenn man den Befehl Call Music eingibt. Das heißt, man kann einfach Call Music in Basic eintippen und dann taucht eine Art grafische Oberfläche auf. Das könnt ihr auch gleich jetzt als Kapitelbild sehen. Und da hat man 46 interne Klänge bzw. Instrumente, womit man anfangen kann zu musizieren mittels dieses Keyboards. Und dabei sind viele Instrumente und auch einige Soundeffekte, die man auswählen kann. Ja, ich denke, der Aufbau ist vom Prinzip her sehr ähnlich wie ein Synthesizer. Es gibt auch die Möglichkeit, diese MIDI-Keyboard zu splitten. Also man hat 2 Seiten und auf einer Seite kann man polyphonische Klänge spielen, mehrere Klänge gleichzeitig, und auf einer Seite nur monophonisch spielen, und da kann man schon anfangen zu, also damit kann man schon anfangen zu musizieren. Ja, also mit diesem Programm kann man die Klänge nicht ganz grundsätzlich bearbeiten, das heißt, man hat keinen Zugang zu diesen eben genannten Operatoren, Algorithmen und so weiter. Das ist eher mit einem zusätzlichen Modul, also FM Voicing Program, möglich, aber man hat viele andere Möglichkeiten, also erstmal, wie erwähnt, diese Klänge auswählen, aber dann kann man auch LFO-Einstellungen und Modulationen und Sachen wie Transposition, Tuning und so weiter ändern. Was ich hier jetzt probieren will, ist ganz einfache Darstellung. Ich nehme einfach den Klang oder den Sound Brass 1 für die linke Seite, für die polyphonische Seite, und E-Piano 1 für die Mono-Seite des Keyboards. Und da kann man den Unterschied zwischen diese 2 Seiten hören. Ja, also den gleichen Klang von Brass 1 habe ich jetzt hier für das zweite Beispiel durch LFO moduliert. Also LFO moduliert die Tonhöhe von dem Klang. Und was ich gemacht habe, ich habe einfach eine Note gehalten und währenddessen habe ich die Modulationstiefe erhöht. Also man kann mit LFO entweder die Tonhöhe modulieren oder die Amplitude, und fürs nächste Beispiel moduliere ich also die Amplitude von dem Klang mit LFO, und dann habe ich nochmal das gleiche gemacht, aber dieses Mal habe ich die Geschwindigkeit von LFO währenddessen erhöht, und das kann man auch hier hören. Also bei diesem Call Music Programm kann man auch Rhythmus oder Bass als Begleitung hinzufügen. Es gibt ein paar vordefinierte Rhythmusarten und dabei kann man auch das Tempo einstellen. Hier habe ich zum Beispiel einfach eine von diesen Rhythmusarten als Begleitung gewählt und wenn ich anfange zu spielen, dann hört man, dass der Rhythmus auch anfängt. Aber auch wenn man aufhört zu spielen, der Rhythmus läuft, bis man das stoppt. Jetzt wähle ich zum Beispiel einen Swing-Rhythmus und dazu auch noch Bassbegleitung. Man sieht, dass man ziemlich easy und schnell mit dem Gerät anfangen kann zu musizieren. Es gibt schon Rhythmus und andere Möglichkeiten. Und es gibt auch eine einfache Art von Sequencer. Damit kann man auch einige Passagen spielen auf beide Seiten, polyphonisch und mono. Und das aufnehmen und während man das dann wieder abspielt, kann man auch wieder darauf live was spielen. Und vielleicht mit Kombination von allen diesen Möglichkeiten kann man auch ziemlich kreativ werden und zum Teil auch experimentellere Klänge erzeugen. Und fürs letzte Beispiel habe ich versucht, einfach ein bisschen experimentellere Klänge damit zu produzieren und habe versucht, ja, sowas wie die Klanglandschaft einer Metallwerkstatt oder sowas zu imitieren.
Und wie hast du diese Klänge jetzt hergestellt? Also was hast du verändert? Was waren deine Ausgangsklänge und was waren dann deine Einstellungen?
Also als Klänge habe ich diese Soundeffekte. Es gab zum Beispiel einen Soundeffekt, der heißt Train, also ist ein Zug quasi, gewählt. Und für die andere Seite sowas, ein Schlagzeuginstrument. Und ich habe dabei tatsächlich die Modulation habe ich nicht so viel geändert, weil man ist am Ende auch begrenzt. Also wenn man spielt und dann gleichzeitig auch die Sachen auf dem Computer ändern will, es ist auch nicht so super einfach, alle Parameter gleichzeitig zu ändern oder überhaupt möglich. Ich habe auf jeden Fall auch diese Sequencer-Option verwendet und ich habe währenddessen, dass ich spiele, auch dieses Schlagzeuginstrument immer wieder geändert. Ein bisschen diese Rhythmusbegleitung oder eine andere Begleitung da nochmal manchmal kurz eingestellt und dann wieder ausgemacht. Ja.
Also hast du es eigentlich wie ein richtiges Live-Instrument benutzt, den Computer in dem Fall?
Ja, es ist auch, würde ich sagen, eher für Live-Spielen oder damit probieren, dieses Call-Music-Programm.
Ja, ganz interessant. Ich habe mich, während du das so erzählt hast, gefragt, weil wir haben ja öfter schon mal über diese Frage nachgedacht, was macht jetzt das Musikinstrument aus bei dem Computer? Wir hatten sonst oft immer diese Kombination aus vielleicht Hardware und Soundchip oder so oder hatten auch schon mal Programmiersprache und Soundchip, immer diese Verhältnisse uns angeguckt. Jetzt haben wir diesen Musikcomputer, ja, der sich halt speziell Musikcomputer nennt. Und wodurch wird der jetzt eigentlich zum Musikinstrument? Wir haben dieses Call Music, ist ja nicht ganz eine Software, ist vielleicht irgendwas zwischen Software und Programmiersprache oder so? Oder wo könnte man das einordnen?
Das ist quasi ein Programm, das in Basic geschrieben wurde. Und ist auch per Basic wieder abrufbar.
Ja, okay. Und dann haben wir eben diesen speziellen FM-Chip.
Ja, das macht viel aus, auf jeden Fall, würde ich sagen. Also was ich heute gezeigt habe, die waren sehr einfache Beispiele. Mhm. Und man kann viel weiter gehen, vor allem wenn man diese andere zusätzliche Module hat. Ja. Ich wollte erstmal nur zeigen, was man wirklich ohne irgendwas Zusätzliches und nur mit dem Computer, vielleicht sogar ohne sehr viel sich darüber informiert zu haben, anfangen könnte. Ich dachte, diese Idee wäre vielleicht interessant. Was könnte man, also was hätte man dann zu Hause sofort, wenn man sozusagen in den 80er Jahren sich einen Music-Computer gekauft hat? Ansonsten könnte man auch viel weitergehen in Programmierung und diese FM-Chip noch programmieren. Mhm. Und zu deiner Frage, ich finde diese FM-Modul ist auf jeden Fall natürlich sehr wichtig bei dem Computer, aber irgendwie finde ich auch diese kleine MIDI-Keyboard, das gleich da in dem in der Packung dabei ist und was man nicht extra kaufen soll, hilft auch irgendwie sehr, um diese Computer als Music-Computer oder als ein musikalisches Instrument zu rechtfertigen.
Ja. So. Also da würde ich auch sagen, dass es dann, sobald irgendeine Person diesen Computer sieht mit diesem kleinen Keyboard davor, man weiß sofort, okay, das hat was mit Musik zu tun. Ja, das ist so sehr obvious. Ja, aber nee, ich finde diese Idee, also den Ansatz total gut und auch für unser Projekt interessant, weil wir uns ja auch immer fragen, wie ist irgendwie auch so ein eher hobbymäßiger Zugang zu Computermusik, wie, was konnte man überhaupt so machen, wenn man nicht schon eine total musikalisch krasse Ausbildung oder eine Programmierausbildung irgendwie sozusagen hatte. Und mein Eindruck ist jetzt, dafür hat man mit diesem Musikcomputer, mit diesem Musiccomputer schon sehr effektvolle Ergebnisse, oder? Oder wie würdest du das einschätzen?
Ja, ich denke auch, dass es in der Zeit wirklich revolutionär war echt nichts Übliches. Ja. Wir wissen aber trotzdem, dass es auch, was die Verkaufszahlen angeht, jetzt nicht so große Erfolg hatte.
Das stimmt. Aber nämlich da nochmal, ich habe auch gerade gedacht, ich meine, Werbung spielt ja auch immer so eine Riesenrolle, ne? Jetzt, weil das ist ja dann genau die Frage, Yamaha kommt und bewirbt diesen Musikcomputer, dass du damit irgendwie, halt ein krasses Instrument hast oder auch einen Synthesizer hast. Und ich musste daran denken, wie auch Commodore schon mit dem C64 auch schon Werbung machen, dass du damit einen Synthesizer hast für zu Hause. Und das ist halt echt, das sind so ganz andere Kategorien natürlich oder ganz andere Möglichkeiten, die man hat.
Ganz andere Arbeitsweisen,
Und technisch ist wahrscheinlich beides sogar richtig, oder? Man hat mit beiden Computern irgendwie einen Synthesizer für zu Hause.
Schiebt es am Ende, das macht was. Also das am Ende, in jeder Synthesizer ist auch ein Soundchip, mehrere Soundchips da drin.
Nur der Umgang unterscheidet sich eben total, ne? Ob du jetzt halt da ein kleines Keyboard hast oder genau dieses Basic-Programm, das viel leichter ist, als irgendwie eine Assembler-Sprache schreiben zu können oder komplizierte Peek-Poke-Basic-Befehle und so. Ja, ganz interessant. Und vielleicht nur so ein Ausblick. Was denkst du, weil du hast jetzt gesagt, es gibt eben diese vier anderen Module noch zur Erweiterung. Was denkst du, wo ist der Horizont oder so, die Möglichkeiten, der Möglichkeitsrahmen oder so für den CX5M-Computer?
Ich würde sagen, mit diesen Modulen und gute Programmierkenntnisse konnte man schon ziemlich weit kommen mit dem Gerät. Ja, wir hatten auch die Chance, mit einem Komponist aus der Zeit zu sprechen, Michael Harenberg, der uns ein bisschen erzählt hat, wie er mit diesem Gerät damals in neue Musikszene und experimentelle Musikszene musiziert hat. Mhm. Und ich denke, da könnte man schon sehr weit gehen, weil auch diese FM-Synthese, darüber haben wir jetzt heute nicht so viel geredet, aber FM-Synthese hat einfach sehr weite Möglichkeiten, würde ich sagen.
Ja, und vielleicht nochmal zu dem Punkt, den du davor gesagt hast, dass eben die Verbreitung nicht so groß war. Da gibt es ja verschiedene Gründe für, oder? Also irgendwie Timing, denke ich mir so, war vielleicht ein Grund.
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, generell diese MSX-Computer in Europa, die waren nicht so verbreitet. Die waren eher in Japan verbreitet. Und der Computer war auch damals schon teuer. Ja. Also es war schon günstiger als Synthesizer, aber im Vergleich zu anderen Heimcomputer auf jeden Fall teuer. Und dann muss man sich vorstellen, dass man diese ganze zusätzliche Cartridge-Module noch kaufen sollte. Und als ich früher Software-Recherche gemacht habe, ich habe gesehen, dass die Module auch nicht wenig gekostet haben in der Zeit.
Ja.
Ja.
Und interessant. Ich finde auch dazu dann auch nochmal ganz passend, das meinte, glaube ich, auch Michael Hahnberg, dass er diesen Computer gekauft hat, so ein bisschen auch ohne zu wissen, was der genau kann, oder? Auch so unter diesem, okay, da gibt es jetzt einen Computer, der ist ein Musikcomputer, aber so ganz genau, was die Fähigkeiten sind und was man tun kann, klar, man hat vielleicht irgendwie mal so ein Manual, kann man sich vielleicht vorher mal kurz angucken oder den Computer im Laden mal ausprobieren oder sowas, aber das ist ja auch so ein bisschen, man weiß noch gar nicht so genau, was man bekommt. Synthesizer kennt man vielleicht, aber eben so einen Musikcomputer kennt man noch nicht so ganz genau. Vielleicht ist das auch so, oder finde ich irgendwie interessant, dass man sich so ein Gerät zulegt und dann erstmal schaut, wo kann ich damit überhaupt so hin, was kann ich damit machen. Aber das ist dann natürlich vielleicht auch, erleichtert vielleicht die Kaufentscheidung nicht immer, weil man nicht genau weiß, okay, ich habe dieses Gerät da und dafür und deshalb.
Ja, und vor allem, wenn es auch kein so günstiges Gerät ist.
Eben.
Und ich habe mich auch gefragt, oder wir haben uns auch in der Recherche schon gefragt, ob Yamaha als Firma so richtig was die Zielgruppe von diesem Computer war und warum die jetzt diese Computer so hergestellt haben. Es ist auch schon ein bisschen schwammig, würde ich sagen, die Zielgruppe. Deswegen hat es auch vielleicht mit der Verbreitung nicht so gut funktioniert.
Ja.
Weil viele professionelle Musiker und Musikerinnen hatten vielleicht schon Zugang zum Studios mit Synthesizer und so weiter.
Ja.
Und ja.
Vielleicht, ich meine, genau, da können wir auch nur mutmaßen, ne? Aber es ist eben die Erschließung eines anderen Marktes noch. Also der Synthesizer-Markt für eher professionelle Bands und MusikerInnen ist irgendwie eindeutig, den beherrscht Yamaha, nee, beherrscht nicht, aber da ist Yamaha schon sehr präsent und wichtig. Und vielleicht haben die sich gedacht, naja, dann gucken wir auch nochmal auf dem Heimcomputermarkt und kombinieren irgendwie das beides, weil das ist ja ganz interessant, dass man ja auch diesen CX-5M verbinden kann mit dem DX7, dem berühmtesten.
Das habe ich auch nicht erwähnt, aber stimmt, genau.
Ja. Okay, wir sind ja gerade geendet irgendwie nochmal mit so Überlegungen zum Yamaha Music Computer und der nicht so weit verbreitet war, sondern eher eine Nische, ein Nischenprodukt vielleicht. Genau, und ich will dazu jetzt den Bogen schlagen zu den Dingen, die tatsächlich wirklich sehr präsent waren, wenn es irgendwie um Spielekonsolen und Heimcomputer und so weiter, die Nutzung davon geht. Das sind Videospiele natürlich. Und Honoka hatte es vorhin schon ein bisschen erwähnt, dass man da je nach Region irgendwie unterscheiden kann, welche Geräte zum Videospielen am meisten benutzt wurden. Es gab natürlich die Arcade-Hallen im öffentlichen Raum in den USA und Japan vor allem. Und im Privaten konnte man eben entweder Heimcomputer oder Spielkonsolen nutzen. In Europa wurden mehr Computer und mehr Heimcomputer genutzt und in den USA und Japan tendenziell eher Spielekonsolen. Die dominierende Spielkonsole der 1980er Jahre, die ist das Famicom bzw. NES von Nintendo. Also Famicom ist eben der japanische Name, NES der Name, unter dem die Konsole in Europa und den USA dann verkauft wurde. Und eben über dieses Gerät wurde schon sehr viel geschrieben und gesprochen, vor allem auch um Spiele wie Super Mario Bros. Und Zelda, die damit berühmt geworden sind. Wir haben uns deshalb überlegt, dass wir im Projekt ein bisschen mehr nach rechts und links schauen wollen und uns lieber auf eine Konsole konzentrieren wollen, die ganz explizit versucht hat, den Erfolg des NES zu unterbrechen. Und das war das Mega Drive von Sega, das 1989 in Japan und dann sukzessive auch in den USA und in Europa auf den Markt kam. Genau, und ein wichtiger Teil eben der Strategie von Sega, um Nintendo sozusagen Konkurrenz zu machen, war es, ein Maskottchen zu kreieren. Das sollte ähnlich beliebt sein wie Mario aus den Super Mario-Spielen von Nintendo. Und was dabei herauskam, das war Sonic the Hedgehog, ein sehr cooler, sehr schneller, sehr blauer Igel, der seine Gegner bekämpft, indem er sich zu einer kleinen stacheligen Kugel zusammenrollt. Ich denke, ihr habt ihn sicher vor Augen. Für die Entwicklung dieses Maskottchens und des dazugehörigen Spiels sozusagen wurde ein spezielles Team zusammengestellt, das verhältnismäßig, kann man sagen, viel Zeit für die Spieleentwicklung hatte. Und interessant ist außerdem an der Entwicklung, dass die in enger Absprache stattfand zwischen den beiden Firmensitzen von Sega in Japan und in den USA. Also das spezielle Sonic-Team, das sitzt in Japan und besteht aus japanischen Entwicklern. Sega of America hat aber hier immer auch Mitbestimmungsrecht. Zum Beispiel wurden bestimmte Entscheidungen über die Storyline und das Gameplay wurden eher an die Erwartungen und Vorlieben von einem US-amerikanischen Gaming-Publikum angepasst. Was ich persönlich auch ein bisschen schade finde, weil einige lustige Details der Geschichte dabei verloren gegangen sind. Zum Beispiel die Idee, dass der Eagle Sonic der Bandleader einer Rockband ist und eine romantische Beziehung mit einer Frau namens Madonna hat, die auch nicht ohne Grund so heißt, sondern die eben angelehnt ist an die reale Sängerin Madonna. Ja, und genau. Das wurde eben leider gestrichen. Man sieht auch an weiteren Facts noch die Bedeutung des US-amerikanischen Markts für die Entwicklung von Sonic, nämlich dass das Spiel zuerst in den USA und erst einen Monat später in Japan veröffentlicht wurde und vor allem daran, dass es am Ende eben viel erfolgreicher in den USA war als in Japan. Das vielleicht so zu den Besonderheiten der Entwicklung oder den Eigenheiten der Entwicklung von Sonic. Uns interessiert natürlich jetzt immer die Spielemusik und auch der Entwicklungsprozess der Spielemusik. Auch da ist Sonic ein besonderer Fall, würde ich sagen, weil hier für die Komposition der einzelnen Levelmusiken keiner der SpielemusikprogrammiererInnen von Sega selbst zuständig war, sondern ein externer Musiker und Komponist engagiert wurde, der, das ist sehr auffällig, würde ich sagen, bis zu diesem Zeitpunkt noch nie Spielemusik geschrieben hatte. Genau, derjenige, der dafür verantwortlich war, das ist der J-Pop-Musiker Masato Nakamura aus der Band Dreams Come True. Und der war zu der Zeit ziemlich erfolgreich, war anscheinend gerade in London und hat da ein Album eingespielt, als Sega ihn gefragt hat, ob er nicht auch für Sonic den Soundtrack komponieren würde. Ja, man kann sich ein bisschen fragen, was eigentlich hier die Intention dahinter ist. Mögliche Antworten, denke ich, wären, dass man vielleicht einerseits versucht hat, sich musikalisch-ästhetisch so ein bisschen abzuheben von der Videospielmusik der Zeit. Also, ja, das ist vielleicht eine gewagte These, aber Nakamura beschreibt das zumindest selbst auch so, dass er Filmmusik und Musikvideos als Vorbilder oder als Inspiration für seine Musik für Sonic im Kopf hatte. Das heißt, das ist einfach ein bisschen Einfluss aus einem anderen Bereich oder ein bisschen breiter popkulturell und popmusikalisch gedachten Bereich. Und von so einer wirtschaftlichen Perspektive aus betrachtet, würde ich auch sagen, dass hier schon irgendwie versucht wurde, Popkultur und Popmusik als Mittel zu nutzen, um Videospiele zu promoten. Oder, Honoka hat es eben auch ja schon gesagt, vielleicht liegt es auch irgendwie daran, dass die Verbindung oder die Einbettung vielleicht von Videospielen in den größeren popkulturellen Rahmen in Japan irgendwie selbstverständlicher ist. Mit Anime und Manga meintest du das und vielleicht eben mit Popmusik auch. Genau, das wären aber eher so Vermutungen. Und was aber auch interessant ist, dass es hier eine Wechselwirkung gibt. Also es wird jetzt nicht eben nur Popmusik oder eben der Popmusiker genutzt, um das Spiel Sonic zu promoten, sondern die Band von Nakamura selbst, also Dreams Come True, die übernehmen dann auch Elemente aus dem Soundtrack von Sonic für ihre eigenen Alben. Das sogar bis heute. Ich habe entdeckt, dass irgendwie vor 2 Jahren gerade erst ein neuer Song von der Band Dreams Come True herausgekommen ist. Der heißt Up on the Green Hill und ist quasi eine vertextete, ja, als Band eingespielte Version der Levelmusik Green Hill Zone aus der ersten Sonic-Reihe. Okay. Ja, das waren so vielleicht eher die Hintergründe der Komposition. Wir haben uns hier im Projekt aber ja immer wieder auch mit den Kompositionsprozessen selbst an einem bestimmten Gerät, meistens waren das eben bisher Heimcomputer, beschäftigt. Und da ging es meistens sehr spezifisch ums Programmieren und um genaue Kenntnisse über die Funktionsweise eines bestimmten Soundchips. Hier mit dem Background, den Nakamura mitbringt, sieht das Ganze jetzt etwas anders aus. Nakamura hat, so ist die Info zumindest, die ich habe, seine Komposition für Sonic am Synthesizer erstmal eingespielt. Leider weiß ich das konkrete Modell nicht, was aber auch interessant wäre an sich. Genau, er hat am Synthesizer eingespielt und auf Kassette gespeichert. Dann haben die Programmierer Hiroshi Kubota und Yukifumi Marino sich das Ganze angehört und auf die Fähigkeiten oder die Soundfähigkeiten des Sega Mega Drive übertragen. Und eben auf die Fähigkeiten, wenn ich das sage, dann meine ich damit die Fähigkeiten des Soundchip. Das war im Mega Drive der YM2612. Das ist im Prinzip der gleiche Chip wie im Yamaha Music Computer, allerdings mit 6 statt 8 Kanälen. Also es ist schon ein bisschen abgespeckte Variante. Genau, und dann gab es so einen Prozess, in dem das Ganze dann wieder zurückgespielt wurde an Nakamura, der dann entscheiden konnte, ob das Ergebnis auch seinen Vorstellungen entsprach. Und zur Programmierung nutzten die beiden Programmierer von Sega einen Atari ST-Computer, um dann final den Driver oder die Sound Engine für das Mega Drive zu programmieren. Übrigens, das wollte ich nur noch erwähnen am Rande, ist, dass die beiden Programmierer fast gar nicht in den Copyrights oder damals gar nicht in den Copyrights auftauchen. Heute weiß man jetzt, wer die sind, aber sie wurden damals nur unter ihren Pseudonymen Jimita und Maki in den Credits erwähnt.
Okay.
Und eben, genau, dann gingen alle Credits eher an den Komponisten selbst.
Ja, die Arbeitsweise klingt auf jeden Fall sehr unterschiedlich mit, was wir bis jetzt kannten. Also viel getrennter, das, was Komponieren und Programmieren, also ganz getrennt, würde ich sagen.
Ja.
Und das ist schon sehr anders, als was wir bei zum Beispiel C64 gesehen haben. Denkst du, also ein Grund ist natürlich diese ganze Bezug zu Popkultur und diese J-Pop-Band, die wollten. Aber ist es auch vielleicht, gibt es auch technische Gründe? Kann es sein, dass das Programmieren ein bisschen schwieriger war? Oder
ich bin auch nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass es nicht, also alles, was wir bis jetzt am Programmieren gesehen haben, war ja auch schon sehr anspruchsvoll.
Ja.
Sobald man Assembler lernen musste, ist es einfach sehr, anspruchsvolles Programmieren. Und ich glaube nicht, dass das beim Sega Mega Drive so ganz anders ist. Man muss natürlich, man kann jetzt nicht die Konsole an der Konsole selbst programmieren. Das muss man eben über einen Umweg machen, über einen anderen Computer. Aber genau, dadurch, dass es ja eben auch ein Soundteam sozusagen oder eine Soundabteilung bei Sega gab von ProgrammiererInnen, die die Spielemusik ansonsten programmiert haben, glaube ich, dass das hier bei Sonic jetzt schon eher so ein Einzelfall ist. Dass es eine besondere Entscheidung war, die eben mit der Rolle, die Sonic einnehmen sollte, für Sega zusammenhängt.
Ja. Wahrscheinlich war es auch einfach dadurch möglich, dass es, also Sega eine große Firma ist und das machen kann mit so vielen verschiedenen Teams. Jetzt zwei ganz getrennte Teams von Musik und Programmierung.
Genau, das ist eine ganz andere Struktur als das, was wir bisher gesehen haben.
Ja.
Ne? Sonst hatten wir so kleine Firmen, die irgendwie vielleicht aus 5 Leuten insgesamt bestehen.
Ja,
und in Segas Soundabteilung sind wahrscheinlich mindestens 5 Leute gewesen. Ja, genau. Aber also technisch war trotzdem, finde ich, deine Frage auch interessant, weil sie ja nochmal verdeutlicht, dass wir es jetzt mit dem Sega Mega Drive mit einer anderen Entwicklungsstufe eigentlich von Spielekonsolen und auch von Sounderzeugung zu tun haben. Genau, wir haben jetzt in der Klangerzeugung die FM-Synthese, die hattest du auch eben schon erwähnt, und eine 16-Bit-Spielekonsole. Also das Mega Drive war da eine der ersten 16-Bit-Konsolen. Und aus Kompositions- Perspektive von Nakamura fand ich aber interessant, dass er sich eben trotzdem, oder dass er den Kompositionsprozess trotzdem noch als große Einschränkung beschreibt und das irgendwie so sehr in den Vordergrund stellt. Mhm. Also dabei bezieht er sich aber eben vor allem auf die Anzahl der Stimmen, die für Sega Mega Drive zwischen 4 und 6 waren, die ihm da zur Verfügung standen. Ich denke, das liegt vielleicht daran, dass eben Soundeffekte noch dazu kamen. Theoretisch hat man eigentlich 6 Stimmen da zur Verfügung. Oder wenn man Sampling benutzt, dann fällt ein Kanal weg für Sampling. Genau, aber er bezieht sich eben vor allem eben wieder auf diese Begrenzung und nicht so sehr auf die neuen Klangfarben oder die realistischere Instrumentierung der FM-Synthese, die man ja auch hervorheben könnte. Und das, was ich jetzt auch eher so erwartet hätte vor dem Hintergrund, dass eben da wirklich gerade ein großer technischer Entwicklungssprung passiert ist vom Einkanal-Sound und 8-Bit-Spielemusik jetzt eben zu der 16-Bit-Konsole mit FM-Synthese.
Das ist bei ihm wahrscheinlich, weil du meintest, er war keine Spielermusikkomponist. Ja. Dieser Vergleich hatte er vielleicht nicht so ganz im Kopf.
Ja. Genau. Und eben auch nochmal zu diesem Vergleich zwischen 8-Bit-Spielemusik und jetzt einem 16-Bit-Gerät wie dem Sega Mega Drive. Dazu hat Karen Collins festgestellt, dass sich eigentlich keine grundsätzlichen Änderungen in der Stilistik und in der Form ausmachen lassen, sondern dass es eher so der Fall ist, dass bereits etablierte Strukturen wie Loops, die Aufteilung der Stimmen in Bass, Melodie und Percussion, dass diese Strukturen eher beibehalten werden und in erster Linie, wenn man jetzt mehr Stimmen hat, dass sie dann einfach aufgefüllt werden durch Akkorde oder Arpeggios und so weiter. Das heißt, die technische neue Stufe sozusagen, die wird stilistisch gar nicht. Man hätte die vielleicht auch anders ausnutzen oder anders nutzen und weiterentwickeln können, auch sozusagen auf stilistischer Ebene. Aber da bleibt man irgendwie, auch in diesem 8-Bit-Gestus vielleicht. Genau, und insgesamt würde ich sagen, dass es hier trotzdem bei Sonic, dass wir es da mit einer bemerkenswerten Spielemusik zu tun haben, eben insbesondere wegen der Möglichkeiten der FM-Synthese, durch eine vielfältige musikalische Gestaltung, funkigen Elementen, poppigen Elementen und Passagen, die so beschrieben werden, als wären sie irgendwie wie ein Album der Band Dreams Come True mit einem eigenen Track für jedes Level. Ein ganz schönes Beispiel, das vielleicht ein bisschen weniger berühmter ist als die Green Hill Zone, die ich eben angesprochen hatte, ist die Spring Yard Zone aus Sonic the Hedgehog aus der ersten Reihe, die ich jetzt gleich zum Abschluss nochmal vorspielen will oder einspielen möchte. Die ist nämlich so ein Beispiel, das war eine ganz süße Anekdote, dass in einer Doku, die ich geschaut habe, ein US-amerikanischer Musiker gesagt hat, dass genau dieses Stück aus Sonic seine erste Berührung vielleicht gewesen wäre mit der Musikrichtung Funk. Und das fand ich irgendwie ganz schön und das gibt es jetzt gleich zum Abschied. Ich bedanke mich bei euch beiden und bei allen fürs Zuhören. Danke, Honoka, dass du hier warst und diese Folge bereichert hast. Und an alle anderen, wir sehen uns, wir hören uns bald wieder. Tschüss!
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ist der Podcast zum Projekt Kulturen der Heimcomputermusik. Technik, Netzwerke und Produkte in den 1980er Jahren zwischen Kaltem Krieg und Globalisierung. Das Projekt wird gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und durchgeführt unter der Leitung von Christoph Hust und Ibke Starke an der Hochschule für Musik und Theater Leipzig. Produktion: Niyesh Ibrahimi, Hanna Hammerich und Malte Schulze. Mitarbeit: Lindsay King und Honoka Oka.